Hallo, mein Name ist Stefan Pfeiffer und das ist der IBM Live Studio Podcast. Hier sprechen wir mit Experten über aktuelle Technologie- und Business-Themen.
Vielen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute haben wir wieder zwei Live-Gäste dabei mit einem für mich, nicht nur für mich, extrem interessanten, extrem spannenden Thema. Weiterhin gibt es eine Presseschau mit Blick in die Wolken und auf Satelliten und einen Hinweis auf die SYNC, die weltweit digitale Konferenz der IBM, die in Kürze in 2 bis 3 Wochen stattfinden wird. Zu unserem Hauptthema. Nicht erst die aktuelle Pandemie zeigt, dass sich die öffentliche Verwaltung ändern muss. Vor allem, was die Digitalisierung betrifft, herrscht Handlungsbedarf. Die Krise zeigt es aber auch das Online-Zugangsgesetz, kurz OZG genannt, das entsprechend hier fordert, dass die in den Verwaltungsportalen für die Bürgerinnen bis Ende 2022 die Kernanwendung, die wichtigsten Dienste online zur Verfügung gestellt werden sollen. Man ist dabei, das zu realisieren und es wird spannend, ob das entsprechend in time gelingen wird. Nicht nur deshalb haben IBM und Fortis 2019 ein gemeinsames Forschungszentrum für künstliche Intelligenz gegründet. Sitz ist das IBM Watson Center in München. Mehr als 50 Wissenschaftlerinnen von IBM und Fortis erforschen neue KI-gestützte Softwarelösungen. Und nun herzlich willkommen und ich fange mal mit unserem Gast von unserem Partner an. Herzlich willkommen Peter Kuhn, Research Assistant bei Fortis und dann meine Kollegin Felicitas Müller aus dem IBM Watson Center Munich, die beide uns heute ein Beispiel, eine innovative Lösung vorstellen werden. Sie geht dabei weit über das, was wir als Online-Formulare kennen, hinaus. Es ist eine Vision für die proaktive Verwaltung. Nochmal herzlich willkommen, ihr beide.
Thanks. Hallo.
Servus. Peter, IBM und Fortis forschen und arbeiten nun schon seit 2019 gemeinsam unter anderem am Thema digitale Verwaltung. Jetzt habt ihr anlässlich der Covid-19-Krise ein ganz besonders spannendes Projekt auf den Weg gebracht. Worum geht es denn da?
Ja, grundsätzlich geht es darum, dass Verwaltungsleistungen leider sehr aufwendig sein können und dass dafür viel Aufwand notwendig ist, der dann auch nervig sein kann. Beispielsweise Personalausweis beantragen oder ähnliches, wenn man da zweimal aufs Amt muss, das ist natürlich anstrengend. Und daraufhin gibt es natürlich aktuell die Bemühungen im Rahmen des Online-Zugangsgesetzes, dass das online gehen soll. Aber selbst online bedeutet ja durchaus Aufwand, bedeutet ja durchaus, dass ich ein Formular ausfüllen muss und ähnliches. Wir haben uns also überlegt, wie man Online-Formulare nutzerfreundlicher gestalten kann. Und da haben wir auch 2019 schon mit IBM ein Projekt gehabt. Da ging es um ein Chatbot-Interface zur Beantragung von Kindergeld. Und aktuell, auch gerade nochmal mit Blick auf die Corona-Situation, haben wir uns dazu entschieden, das Ganze nochmal an der Gewerbeanmeldung beziehungsweise an einer Gaststättenerlaubnis durchzuspielen und auszuprobieren, weil auch da es natürlich entscheidend ist, dass sowas möglichst einfach und ohne großen Aufwand geht.
Es geht darum, dass das Ganze Bürger, Bürgerinnen benutzerfreundlicher wird. Du hast es ja sehr schön formuliert, eben nicht nur Formulare im einen Weg entsprechend ausgefüllt werden, sondern es weitere Möglichkeiten gibt, das etwas komfortabler zu machen. Ihr habt eure Methode mit dem Begriff Readiness Assessment Methode beschrieben. Kannst du dazu uns kurz was erzählen?
Gerne. Die Methode besteht darin, dass wir uns Verwaltungsleistungen ganz genau anschauen, und zwar jede einzelne Interaktion, die besteht zwischen dem Nutzer, der Nutzerin und der Verwaltung. Und bei jeder Interaktion fragen wir uns, braucht es diese Interaktion eigentlich oder kann man die vielleicht weglassen? Und wenn ja, wie? Weil je weniger Interaktionen, umso weniger Aufwand besteht und umso nutzerfreundlicher potenziell ist diese Verwaltungsleistung. Das bedeutet auf Verwaltungsseite wiederum, dass Verwaltung nicht nur reagieren kann, sondern sie muss proaktiv tätig werden und dadurch gewisse Dinge der Nutzerin oder dem Nutzer abnehmen. Beispielsweise, dass Daten von alleine bereits auf Verwaltungsseite gesammelt werden und ich die dann nicht erst selber einbringen muss in den Prozess. Und die größte Interaktion, die es da als Hürde gibt, ist natürlich der Antrag. Im Idealfall laufen solche Dinge komplett ohne Antrag. Ich bekomme einfach nur die Leistungen, die ich brauche, zum Beispiel Kindergeld wird einfach überwiesen ohne jegliche Interaktion.
In dem Beispiel, das ihr euch angeschaut habt, Gewerbeanmeldung, gehe ich mal davon aus, dass das relativ aufwendig sein wird, dass es nicht ganz so einfach ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass da eine Reihe von Rahmenbedingungen, besonders rechtlicher Art, zu beachten sind. Felicitas, wie habt ihr euch denn da durchgekämpft? Wie seid ihr vorgegangen?
Ja, also das war vor allem eine Teamleistung. Wir hatten natürlich Kollegen aus dem Center for AI, dem Zusammenschluss zwischen Fortis und IBM, mit dabei. Aber wir hatten auch unsere Vertriebskollegen von IBM Public mit im Boot. Die kennen sich ja in der Branche relativ gut aus und haben auch immer wieder mit Behörden zu tun. Und zusätzlich dazu hatten wir noch die Kollegen von IBM Citizen Engagement mit dabei, die auch ihre Serviceplattformen schon bei unterschiedlichen Behörden implementiert haben. Mit diesem Expertenwissen haben wir uns dann zusammengesetzt und müssten natürlich auch noch sehr viel recherchieren, uns anschauen, wie sieht der Prozess momentan aus, was ist zu beachten. Das ist natürlich von Branche zu Branche unterschiedlich. Also der Handwerker macht das anders als der Gewerbetreibende, der ein Gaststättengewerbe eröffnen möchte. Und gleichzeitig müssen wir auch unterschiedliche Behörden irgendwo kontaktieren und die wiederum benötigen die gleichen Unterlagen von uns. Und basierend auf dem, was wir in dieser Recherche herausgefunden haben, haben wir dann erstmal ein Ist-Szenario erstellt. Wir nennen das oft Es-Ist-Szenario und haben dann in einem Prozess-Workshop das zukünftige Szenario skizziert. Also wie wollen wir diesen Prozess zukünftig in unserer Demo zeigen? Und daraus haben sich dann auch unterschiedliche Arbeitspakete entwickelt. Und innerhalb von 4 Monaten haben wir diese Demo, von der wir heute ja auch sprechen, entwickelt und für alle verfügbar gemacht.
Du hast ja die Demo, einen Prototypen entsprechend gerade erwähnt, der für die proaktive Verwaltung eben an diesem Beispiel gebaut wurde. Können wir jetzt ein bisschen technisch, wir sind ja bei IBM auch, ein bisschen technisch tiefer einsteigen. Wie funktioniert denn die Lösung?
Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Und zwar es ist eine digitale Serviceplattform, die wir hier haben. Ich als Bürgerin kann dort ganz normal draufgehen und habe dann die Möglichkeit, mit unserem Chatbot, wir haben in dem Falle Watson genannt, kann ihm Fragen stellen und bekomme dann entsprechende Rückmeldung und den direkten Link zu dem Antragsformular, das ich letztendlich für meinen Antrag auch benötige. Ganz gut, dieser Antrag ist teilweise schon vorausgefüllt. Das bedeutet, Dinge, die ich Watson mitgeteilt habe, die hat er sich gemerkt, die muss ich nicht nochmal eintragen. Und gleichzeitig werde ich durch diese Maske durchgeführt und kann über Dropdown-Funktionen oder einfache Textauswahlfelder meine Informationen eintragen. Am Ende gibt es dann nochmal so eine Übersicht, ein Übersichtsformular, das ich bearbeiten kann und bei dem ich am Ende mit der Bestätigung der Datenschutzerklärung alles absenden kann. Ganz positiv, es ist dann nicht nur der Antrag zur Gaststättenerlaubnis, sondern gleichzeitig werden auch noch weitere Behörden beantragt. In unserem Falle jetzt die Industrie- und Handelskammer, die Mitgliedsanfrage automatisch stellt. Das heißt, diese Behörde muss von mir als Bürgerin oder als zukünftige Gewerbetreibende nicht nochmal gesondert informiert werden. Und ganz am Ende erhalte ich dann in meinem Unternehmenskonto ein Dashboard und in diesem Dashboard sehe ich dann den jeweiligen Status meiner Antragstellung. Also der Antrag wurde gerade abgesendet, er ist in Bearbeitung und er ist fertig bearbeitet. Das kann man sich also vorstellen, wie die Paketverfolgung, die wir ja alle so gut kennen. Ich als Bürgerin schaue dem Antrag bei der Bearbeitung zu. Ich schaue zu, wie die Bürokratie für mich arbeitet. Und das Ganze könnt ihr auch gerne in unserem YouTube-Video nachschauen, denn dort ist die Demo nochmal genau erklärt.
Ich fasse mal so zusammen, was ich verstanden habe. 3 wesentliche Funktionen, es gibt sicherlich noch deutlich mehr. Einerseits den Chatbot als ein Interface, als ein benutzerfreundliches Interface. Die Nutzung von schon vorhandenen Daten, sodass man eben nicht wieder manuell alles neu ausfüllen muss. Und was ich auch sehr, sehr wichtig finde, dass diese Informationen dann auch an die verschiedenen betroffenen Ämter verteilt werden. Man selbst über das Dashboard auch den Überblick über das Antragsverfahren entsprechend behält. Finde ich schon sehr, sehr innovativ, gerade auch, wenn ich an meine persönlichen Erfahrungen mit solchen Anträgen denke. Peter, man merkt dann relativ deutlich, welches Potenzial für solche Lösungen eigentlich für eine proaktive Verwaltung steckt, was man eigentlich wesentlich komfortabler machen könnte. Kannst du vielleicht so einen Ausblick geben, welche Leistungen aus eurer gemeinsamen Perspektive sich künftig ähnlich proaktiv gestalten lassen?
Ja, also ich glaube, dass tatsächlich alle Leistungen proaktiv gestaltet werden können. Natürlich nicht vollständig, aber zu einem gewissen Grade, weil am Ende steckt hinter diesem Begriff Proaktivität vor allem die Idee, dass die Verwaltung deutlich serviceorientierter arbeitet. Und bei jeder Verwaltungsleistung gibt es noch Verbesserungspotenzial im Bereich der Serviceorientierung. Entsprechend ist es eher die Frage, wo kann man vielleicht möglichst schnell und mit einfachen Mitteln auch proaktiver werden und serviceorientierter werden. Und da gibt es natürlich einige Herausforderungen. Die Daten, die im besten Fall immer schon zur Verfügung stehen, sind vielleicht nicht zwingend verfügbar oder nicht leicht verfügbar. Da gibt es dann vielleicht auch Datenschutz- und Sicherheitsaspekte, die berücksichtigt werden müssen. Auch der Trigger als solches, also dass die Leistung ohne Antrag von alleine von der Verwaltung ausgelöst wird, stellt natürlich die Frage, woher die Verwaltung wissen soll, dass ich als Nutzer eine solche Verwaltungsleistung aktuell denn brauche. Und da gibt es sicherlich Grenzen. Also Hochzeit ist jetzt das Extrembeispiel. Da wird es schwer vorstellbar sein, dass das komplett proaktiv und interaktionslos in Zukunft vonstatten gehen wird. Aber es gibt ganz viele Beispiele, wo es zumindest zu einem gewissen Grad möglich sein wird. Und das beste Beispiel ist Kindergeld. Wie gesagt, in Österreich wurde das schon umgesetzt. Das könnte einfach überwiesen werden. Es gibt dafür auch keine großen Anforderungen oder Ähnliches, sondern sobald das Kind existiert, ist Kindergeld auszuzahlen und entsprechend proaktiv könnte man diese Verwaltungsleistung gestalten.
Es scheint viele Einsatzszenarien zu geben. Also Kindergeld automatisch auszahlen klingt schon mal sehr gut für die Eltern. Ja, und es ist vielleicht für die eine den anderen auch beruhigend, dass der Hochzeitsantrag nicht ganz automatisch gestellt wird, sondern man vielleicht dann doch noch persönlich Ja sagen muss. Ich weiß nicht, vielleicht sind da manche Angst weg oder manche sind ganz beruhigt bei der ganzen Geschichte. Felicitas, ja, wir haben jetzt das Beispiel Gewerbeanmeldungen gesehen, wo wir möglichst ja nahtlos ohne große Interaktion entsprechend aktiv waren. Wie geht es denn nun weiter? Nun habt ihr einen Prototypen gebaut. Wann werden denn die Bürgerinnen entsprechend davon profitieren können?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben, wie ich im Vorfeld ja schon gesagt habe, mit den Vertriebskollegen sehr eng zusammengearbeitet. Die haben die Demo jetzt auch mitgenommen. Das Digitalministerium hat sie bereits gesehen, das Wirtschaftsministerium auch. Feedback war durchweg positiv. Und erste Workshops haben tatsächlich auch schon stattgefunden. Das heißt, das Interesse ist da. Es dauert natürlich alles immer ein bisschen länger, aber wir hoffen dennoch, dass unsere Bürger und Bürgerinnen relativ bald von dieser proaktiven Verwaltung profitieren können.
Ich glaube, das hoffen wir drei und nicht nur wir drei gemeinsam, denn hier herrscht ja wirklich ein großer Bedarf, dass wir wirklich schneller digitalisieren und auch eben vernünftige, barrierefreie, kontaktfreie Lösungen dort implementieren, die eben schnell funktionieren, wo es eben nicht den üblichen langen Behördengang geht. Ich bin sicher, dass viele Zuschauerinnen das hier mit Sympathie verfolgen und ich wünsche euch beiden entsprechend auch sehr viel Spaß. Das sind innovative Ansätze, sind echte Lichtblicke und ich weiß ja, wir haben im Vorgespräch gesagt, Peter, ihr seid ja auch nicht weit entfernt von der Zentrale einer gewissen Partei, einfach mal rüberwinken, vielleicht engagieren die sich dann auch mal. Und ich hoffe, dass wir wirklich mehr Dampf entsprechend hier in diese Themen entsprechend hineinbekommen. Ganz lieben Dank, dass ihr beide da wart. Ihr seid herzlich wieder eingeladen, wenn es vorangeht oder wenn wir ein bisschen anschieben müssen. Ich finde es ein sehr, sehr wichtiges Thema, das hier entsprechend in Deutschland wirklich vorankommen muss. Bleibt gesund und bis bald mal wieder.
Danke,
danke,
ciao.
Gleichfalls.
Ja, nach diesem wirklich extrem spannenden Thema kommen wir jetzt zur heutigen Presseschau. Ich habe drei Meldungen herausgesucht. Vor geraumer Zeit schon hat Arvind Krishna, der CEO der IBM, angekündigt, dass ein Teil der Beratungssparte der IBM, das was vorher unter GTS bekannt war, selbstständig wird. Unterdessen gibt es weitere Details. Der Name des neuen Unternehmens ist Kyndryl. der Chef wird Martin Schröder werden, einigen noch als vormaliger CFO der IBM bekannt. Unser zweites Thema, das Thema Quantum, beschäftigt nicht nur uns im Live-Studio, ist auch ein wichtiges Thema immer wieder in der Presse. So ist gerade, ich glaube gestern oder vorgestern, ein Bericht in der FAZ erschienen. Man nimmt dort auch Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen Fraunhofer und IBM. Ich zitiere, wird Fraunhofer in deutschen Unternehmen fündig, ermöglicht das Unternehmen Zugriff auf einen Quantencomputer in Ehningen bei Stuttgart. Der erste Rechner seiner Art in Deutschland. Die Entwicklung von IBM beflügelt, auch wegen ihrer zum Teil vergoldeten Bauteile, seit jeher die Fantasie und ist für einige tausend Euro gewissermaßen zu mieten. Tja, da passt eigentlich so das übliche Bild, Gegenbild amerikanischer Konzern, Quantum in Deutschland gegeneinander nicht zusammen. Hier wird zusammengearbeitet zum Wohle gerade auch des deutschen Mittelstands und der deutschen Forschungseinrichtung. Ich möchte auf das Handelsblatt hinweisen. Dort wird über den digitalen Impfpass und die Pläne rund um diesen Impfpass berichtet, wo es alles integriert wird. Wir werden hoffentlich ausführlicher darüber berichten, bald, sobald die Lösung entsprechend in Betrieb ist. Das war die Presseschau. Und nun ist es Zeit, mal wieder die Wolkenkratzer-Kolumne meines Kollegen David Faller entsprechend auszuspielen. Diesmal spricht er mit Thorsten Gau über ein auch sehr, sehr spannendes Projekt, auch in dem öffentlichen Dienst, im Gesundheitswesen. Dort wurde ein Projekt auf Basis von IBM Satellite umgesetzt. Sehr, sehr spannend. Hören Sie rein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer zweiten Folge von Wolkenkratzer, der Hybrid Cloud und AI Talk. Wir haben letzte Woche ein neues Offering in den Markt gebracht, IBM Cloud Satellite, mit dem ich eine eigene Cloud aufbauen kann, die in verschiedenen Umgebungen läuft, im eigenen Rechenzentrum, auf der Edge oder sogar in anderen Clouds. Um das Thema heute etwas näher zu beleuchten, habe ich mir tatkräftige Verstärkung mit dazu genommen und begrüße Thorsten Gau. Thorsten ist der CTO und Distinguished Engineer bei uns in IBM Services und hat als einer der ersten mit einem Kundenprojekt konkrete Erfahrungen mit dem neuen Offering gemacht. Thorsten, herzlich willkommen.
Hallo David, freue mich da zu sein.
Du hast mit deinem Kunden ja schon zum ersten Mal mit der neuen Technologie gearbeitet. Kannst du uns ein bisschen was über das Projekt erzählen?
Ja, sehr gerne. Also entstanden ist es letztes Jahr auf dem Healthcare Hackathon. Es ging darum, für Ärzte einen sicheren Messenger, ähnlich wie WhatsApp oder Slack, zu erzeugen. Wir haben dafür Matrix genommen. Das ist eine Open-Source-Lösung, die unter anderem von der Bundeswehr eingesetzt wird. Und im Rahmen vom Hackathon haben wir das auf der Public Cloud verprobt, haben verschiedene Universitätskliniken vernetzt. Damit war bewiesen, die Technologie funktioniert, die Benutzer finden es toll. Jetzt kam der Datenschutz und hat gesagt, Public Cloud wollen wir trotzdem nicht. Alleine die Tatsache, dass wir das nutzen, ist datenschutzmäßig nicht das, was wir wollen. Können wir es ins Rechenzentrum stellen. Typisches Uni-Rechenzentrum, Universitätsmedizinisches Rechenzentrum, hat aber nicht gerade die latest und greatest Container-Technologie. Und da kam genau IBM Cloud Satellite ins Spiel. Das haben wir als Beta ausprobiert und haben es da drauf gebracht.
Und was waren jetzt für den Kunden so die besonders herausragenden Erkenntnisse? Was wurde möglich gemacht durch Cloud Satellite?
Cloud Satellite hat genau diesen Sprung ermöglicht von alter Technologie, alte fette VMs hin zu Containertechnologie, schnell und einfach. Schnell und einfach heißt, das Ding war up and running in anderthalb Tagen. Also wir haben einen Tag gebraucht, um die Hardware zu besorgen, und die eigentliche Installation, nachdem die Hardware da war, halber Tag, dann lief das Teil und hat also Geschwindigkeit und Agilität im eigenen Rechenzentrum ermöglicht.
Und wie sieht das mit dem Datenschutz aus? Wenn ich mir eine Cloud nach Hause ins eigene Rechenzentrum hole und darüber auch Software-Updates eingespielt werden, dann stelle ich mir das vor, dann ist da ja irgendein Kanal vorhanden. Reiße ich mir da nicht irgendwie ein Loch in meiner Sicherheit oder meinen Datenschutzumsetzungen?
Das ist genau der Vorteil von Satellite. Ich habe Kontrolle über die gesamte Hardware, über den gesamten Stack, und ich kann diesen Kanal auf- und zumachen. Den Kanal öffne ich immer dann, wenn ich Updates ziehen möchte. Das heißt, ich kontrolliere beispielsweise, ob ich auf eine neue OpenShift-Version möchte. Haben wir ein Projekt gemacht. 2 Stunden später war sie drauf. Danach kann ich, wenn ich möchte, den Kanal wieder zumachen. Und dann läuft die Software ausschließlich in meinem eigenen Rechenzentrum. Und dann überlege ich mir noch, wer soll Zugriff haben. Möchte ich das nur im Intranet zugreifbar machen? Oder möchte ich es vielleicht für eine eigene Homepage im Internet nutzen? Das ist dann ganz normale IT, so wie man es auch klassisch machen würde.
Und das ist ja super. Also wie ein App Store und ich kontrolliere, wann da was passiert. Genau das, was Unternehmen in dieser Zeit auch definitiv brauchen. In der Ankündigung wurde ja auch darüber gesprochen, dass Cloud Satellite ja auch auf anderen Clouds laufen kann. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Eine Cloud, die auf einer anderen Cloud läuft, was ist denn da der Vorteil?
Ja, der Vorteil ist Konsistenz. Du kriegst ja bei allen Clouds, IBM, AWS, Azure, kriegst du ja native Kubernetes-Services. Die sind auch grundsätzlich okay, aber sie sind alle drei verschieden. Noch viel schlimmer wäre es, wenn du das Thema Deployment Pipelines, also Automatisierung von Kompilieren von Code hin zum Betrieb hast. Das ist komplett verschieden auf den Clouds. Wenn du jetzt OpenShift nimmst, dann hast du für deine Entwickler auf allen Hyperscaler Clouds das gleiche Entwicklungserlebnis, die gleiche Usability. Zum einen viel besser als so ein natives Kubernetes, viel sicherer und zum anderen einheitlich. Das heißt also, die Entwickler können sich aufs Entwickeln konzentrieren, haben ein automatisches Deployment ins OpenShift hinein. Und wenn die Workload dann aufgrund der Kritikalität on-premise laufen soll, dann tut sie das 1:1 auch on-premise. Das heißt, ich habe schnell agil Dev-Test-Umgebung, Entwicklungsumgebung in der Cloud, verbunden mit der Sicherheit, es dann im eigenen Rechenzentrum laufen lassen zu können.
Super, das ist wirklich ein sehr spannendes Umfeld. Also wirklich Distributed Computing, die Cloud, die ich mir nach Hause holen kann, kann von den Vorteilen profitieren, hab aber nicht die Nachteile und sogar den Datenschutz und die Zugänge extrem unter Kontrolle. Ohne, dass ich mich in die Tiefen von dem Betrieb einer eigenen Cloud abtauchen muss. Das ist wirklich ein sehr spannendes Umfeld. Vielen Dank, Thorsten. Und vielen Dank an die Zuhörerschaft auch für die Teilnahme heute. Das war eine weitere Folge im Format Wolkenkratzer, Hybrid Cloud und AI Talk. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich auf die nächste Folge in den nächsten Tagen.
Ja, danke Thorsten, danke David. Wir freuen uns schon auf die nächsten Folgen. Und diese Technik, dieser Ansatz, der gerade vorgestellt wurde, ist natürlich auch höchst interessant. Die Möglichkeit, Lösungen zwischen verschiedenen Public Clouds entsprechend zu verschieben oder eben von der Public Cloud in die Private Cloud entsprechend zu verlagern. Und das ohne technische Hürden. Und natürlich ist das Thema sicherer Messenger, auf das sind wir jetzt nicht so sehr eingegangen, im Gesundheitswesen ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass eben mit Matrix dort auch Messenger-Funktionalität zur Verfügung steht, aber eben in einer extra gesicherten Umgebung. Zum Abschluss wollen wir aber auf die SYNC, ich habe es zu Beginn schon mal erwähnt, die große digitale Konferenz der IBM hinweisen, die am 12. und 13. Mai stattfinden wird, virtuell stattfinden muss. Und natürlich auch wieder deutsche Kunden sind dabei. Bevor uns jetzt Jochen Konrad von Daimler sein Thema vorstellt, sage ich Tschüss, bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Hallo, ich bin Jochen Konrad von Daimler Truck. Auf der Think werden wir vorstellen, wie IBM und Daimler zusammen die Baubarkeit von Fahrzeugen mit Machine Learning verbessert.